Schlagt mit mir den heutigen Bibeltext auf. Der steht in Matthäus Kapitel 5, die Verse 43 bis 48. Und wir werden heute nicht die ganze Predigt, die Bergpredigt abschließen, sondern nur einen großen Teil der Bergpredigt. Und deswegen passt das ganz gut, dass wir vor der Sommerfreizeit noch mit diesem größeren Abschnitt schließen dürfen. Und bevor wir anfangen und Gottes heiliges Wort lesen, lasst uns nochmal beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir so mühselig und beladen, so sorgenvoll, so teilweise ungläubig, mit so vielen Fehlern und Flecken. Jesus, aber du sagst uns, komm her zu mir. Ich will dich erquicken. Ich will dir Frieden geben. Jesus, du machst es nicht widerwillig. Du machst es nicht mit einem halben Herzen, sondern dich freut es, wenn wir mit all unserem Dreck und Schmutz und der Sünde zu dir kommen. Herr, weil es dein Herz ist, Lasten wegzunehmen. Weil es dein Herz ist, für Sünder Sorge zu tragen. Und so kommen wir vor dich, Herr Jesus, so unfähig, das zu halten, was wir jetzt gleich lesen werden. Und du bist nicht ein Gott, der uns hinausstoßen wird. Herr, wir haben dein Versprechen, dass du immer, immer uns mit offenen Armen empfangen wirst. Herr, und wie oft haben wir dieses Gebot heute gebrochen? Wie oft in dieser Woche, wie oft in diesem Jahr? Herr, unser ganzes Leben. Und auch heute sagst du zu uns, kommt her zu mir alle. Herr, wir können nicht so lieben, wie du uns liebst. Aber das hindert dich nicht daran, uns zu lieben, wie du uns liebst. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns deine Liebe zeigst, dass wir neu bewegt sind, frisch bewegt sind. Herr, und bitte tu uns deinen Text auf. Lass uns Wunder sehen an deinem Wort. Herr, damit wir wirklich sehen, Herr, was wir für einen unwiderstehlichen Gott haben. Oh Herr, lass uns dich mehr lieben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr habt gehört, spricht Jesus, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für sie, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wie ich eben schon gesagt habe, werden wir heute einen größeren Abschnitt in der Bergpredigt beenden, der angefangen hat in Vers 20. Schlagt es mal auf. In Vers 21. Oh, eigentlich in Vers 20. Da sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäer bei weitem übersteigt, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und in den nächsten Versen zerpflückt Jesus jede Selbstgerechtigkeit. Sie meinten, oh, wir haben noch nie jemanden getötet, wir halten das Gesetz. Jesus zeigt ihnen, nein, tut ihr nicht. Sie haben gedacht, ich breche nicht die Ehe, Jesus zeigt ihnen, ihr haltet das Gesetz nicht und so weiter. Und er geht jedes Gesetz durch, beziehungsweise die ausgewählte Gesetze durch und er zeigt ihnen jedes Mal, ihr hält dem Maßstab Gottes nicht stand. Ihr tötet, ihr brecht die Ehe, ihr lasst euch scheiden, ihr schwört und ihr rächt euch. Und das alles passiert nicht euch äußerlich, sondern es passiert in eurem Herzen. Eure Gerechtigkeit ist äußerlich, aber das reicht nicht. Eure Gerechtigkeit muss nicht nur äußerlich sein, sondern innerlich. Und heute ändert sich einiges. Vorher haben wir immer gelesen, ihr habt gehört, du sollst nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Heute haben wir ein positives Gebot, nämlich du sollst lieben. Und die einfache Begründung für dieses Gebot lautet, weil Gott liebt. Unser Abschnitt heute endet mit der Zusammenfassung des Gesetzes. Und deswegen, denke ich, hat Jesus auch diesen Abschnitt zuletzt gewählt. Denn die Liebe ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Wer liebt, tötet nicht. Wer liebt, bricht nicht die Ehe. Wer liebt, lässt sich nicht scheiden. Wer liebt, schwört nicht, bricht sein Wort. Wer liebt, der rächt sich nicht selbst. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und das war den Leuten damals nicht neu. Im Alten Testament heißt es bereits, müsst ihr nicht aufschlagen, Levitikus 19, 17, folgende Verse. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Folgende Stelle können wir gemeinsam aufschlagen. Matthäus 22, ab Vers 36. Matthäus 22, ab Vers 36. Und hier heißt es, und ich lese ab Vers 35, und einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, fragte, um ihn zu versuchen, Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ganze Gesetz. In einem Kommentar habe ich gelesen, dass hier ein Höhepunkt der Bergpredigt erreicht ist, wo Jesus alles auf das größte und höchste Gebot zugespitzt hat, um seinen Zuhörern zu zeigen, auch dieses Gebot haltet ihr nicht. Ihr verstößt nicht nur gegen die vorherigen Gebote, sondern auch gegen das größte Gebot. Wie ich schon sagte, das war den Zuhörern damals nicht neu, den Nächsten zu lieben. Deswegen sagt Jesus auch, und wir kennen dieses Muster schon, ab Vers 20 ist es uns jede Woche begegnet, ihr habt gehört. Was haben die Leute von damals gehört? Die Auslegung der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und Jesus zeigt uns auch heute wieder, sie haben es fehlinterpretiert. Ihre Auslegung war falsch und wir sehen gleich, warum. Und Jesus gibt uns daraufhin seine richtige Interpretation als der Autor des Gesetzes. Was wurde gelehrt? Es wurde Folgendes gelehrt. Liebe deinen Nächsten, das ist schon mal ein super Start, und hasse deine Feinde. Und wir wissen, in jedem Abschnitt, den wir betrachtet haben, hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten sich immer Schlupflöcher offen gehalten. Was ist das Schlupfloch heute? Ist euch aufgefallen, dass bei dieser Formulierung etwas fehlt? Es heißt nicht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Haben sie einfach weggelassen. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Also, Bereits diese Aussage ist ein Widerspruch in sich selbst. Und warum haben sie das weggelassen? Weil sie damit anerkannt haben, wie ich mich selbst liebe, kann ich niemand anderen lieben. Also warum soll ich lehren, dass ich andere so lieben soll wie mich selbst, wenn ich selbst nicht halten kann? Na, machen wir nicht. Lassen wir einfach weg. Und genau das haben sie gemacht. Wisst ihr, und hier sehen wir eine ganz, ganz wichtige und bedrohliche Reaktion. Nämlich, anstatt dass sie sagen, ich kann es nicht erfüllen, sagen sie, ich verändere das Gesetz. Bevor ich mich selbst verändere, beziehungsweise bevor ich mir eingestehe, dass ich nicht in der Lage bin, das zu halten, bevor ich mir eingestehe, dass ich Veränderung brauche, verändere ich lieber das Gesetz. Jemanden wie mich selbst zu lieben, ist zu viel verlangt. Und das haben sie damit bewiesen, dass sie das geglaubt haben, indem sie es einfach weggelassen haben. Und bevor wir darauf näher eingehen, möchte ich ganz kurz einen Exkurs machen, weil das einfach in unserer Zeit so präsent ist, nämlich die Selbstliebe und dass der Text oft so ausgelegt wird, dass es ein Gebot ist, sich selbst zu lieben. Die Tatsache, dass aus diesen Texten ein Gebot gemacht wird, zeigt bereits, dass wir uns selbst lieben und dass es uns nicht vorgeschrieben werden muss. Es ist bereits in uns drin. Wir lieben uns selbst und das muss man uns nicht sagen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Die wenigsten von euch kennen einen Mann namens Robert Schuller. Und der Robert Schuller, das ist der Joel Osteen von vor 50 Jahren. Okay? So, und dieser Joel Osteen von früher, der hat ein Buch geschrieben und das lautete wie folgt. Ich sag's auf Englisch. Make every hour your hour of power. Und er hatte eine sehr, sehr erfolgreiche TV-Sendung. Und die hieß, dreimal dürft ihr raten, The Hour of Power. Robert Schuller. Und dieses Buch. Und er hat ein Buch geschrieben, genau. Und das war auch sein Titel. Und unter diesem Hour of Power-Ding da stand der Titel Self-Love. Erst einmal sehen wir daran, dass es bereits früher populär war, genauso wie es heute ist. Aber trotzdem sehen wir, je mehr wir der Endzeit entgegengehen, eine Steigerung in dieser Sünde. Werden wir gleich sehen. Achtung. So, dieser Robert Schuller war in einem Interview mit einem Mann, dessen Name ich vergessen habe aufzuschreiben und mir fällt es jetzt erst auf. So, und der hat ihn Folgendes gefragt. Ein super Kerl, ja? Ich kann aber den Namen nicht sagen, leider. Und er hat gesagt in dem Interview, warum rufen Sie zur Selbstliebe auf? Warum wollen Sie und warum promoten Sie so sehr diese Selbstliebe, wenn die Bibel gerade diese Eigenschaft als Merkmal der verlorenen Menschen in der Endzeit bezeichnet? Denn Paulus war es, der Timotheus gewarnt hat in 2. Timotheus 3,12. Du sollst aber wissen, 3:1-2, sorry, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sein, und das Erste, was genannt wird, selbstliebend. Wisst ihr, was Schuller darauf antwortete? Ich zitiere, ich hoffe, Sie predigen das nicht. Das war seine Antwort in einer Live-Radiosendung. I hope you don't preach this. Worauf der Typ geantwortet hat, what, the text? Aber das zeigt, wie tief das in einem jeden Menschen drin ist und wie sehr sich der natürliche Mensch danach sehnt und wie er die feiert, die das Gleiche tun. Er sagte, ich hoffe, Sie predigen das nicht. Sie fügen einer Menge Leute großen Schaden zu. Ich möchte noch eine lustige weitere Begebenheit erzählen mit dem Robert Schuller. Und zwar, eines Tages befand er sich im Flugzeug, schaute zu seiner Rechten. Und wer saß neben ihm? John MacArthur. Pass auf. Und durch Gottes Souveränität hatte John MacArthur ein Buch auf seinen Knien. Und das war The Hour of Power. Mit vielen Randnotizen, wo er schreckliche Irrlehren verbreitet hat. Schuller wusste natürlich, also die beiden wussten von sich. Und Schuller fing das Gespräch an und er sagte, I know Jesus loves you and I'm trying. Und sie sind, ja, sehr, sehr unterschiedlicher Meinung gewesen. Warum? Warum? Der eine promotet Selbstliebe. Und der andere, das, was das Wort Gottes lehrt, Selbstverleugnung. Also, Schluss mit diesem kurzen Exkurs. Selbstliebe wird an keiner Stelle geboten in der Bibel. Und deswegen müssen wir auch nicht die Leute dazu aufrufen, sich selbst zu lieben oder ihnen einen Weg zeigen, wie sie es besser tun können. Nein, wir lieben uns selbst. So, das Alte Testament sagt deswegen auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lass uns kurz darüber nachdenken, wie lieben wir uns selbst? Und diese Antwort auf diese Frage wird uns auch zeigen, wie wir andere lieben sollen. Also, wessen Zähne hast du heute Morgen hoffentlich geputzt? Es waren deine. Du machst dich schick, du pflegst dich, du kaufst dir vielleicht ein schönes Auto, du nimmst vielleicht große, große Schulden auf dich, um es einer Person, um einer Person einen Gefallen zu tun, und das bist du. Manche Leute nehmen hunderttausende Euro Schulden auf, um sich Häuser zu bauen, machen Urlaube von tausenden Euros wert. Und die Frage ist, ach genau, und dann noch eine Sache. Und wir äußern unsere Liebe uns selbst gegenüber, indem wir uns selbst sehr, sehr schnell vergeben. Ist euch das mal aufgefallen? Nein? Ich gebe euch ein Beispiel. Mit Sicherheit habt ihr schon mal einen Fehler an einem anderen kritisiert, den ihr selbst auch gemacht habt. Und hoffentlich hattet ihr schon die glückliche Situation, dass der andere euch dann darauf angesprochen hat. So. Und ich habe das oft in meiner Ehe, dass ich der Melanie sage, Melanie, mach das nicht. So, dann mache ich das auch. Und dann sagt sie, du sagst mir das doch immer. Was sage ich dann? Ich zitiere mich selbst. Ist was anderes. Also, wir vergeben uns selbst sehr, sehr schnell. Und wir haben kein Problem damit. Aber lieben wir so die anderen? Lieben wir auf so eine Weise andere, dass wir ihnen Häuser kaufen, Autos kaufen, Zeit verbringen, Wellnessurlaub und Wochenenden machen. Aber wisst ihr, das reicht noch nicht. Es reicht nicht, das einfach nur ein-, zweimal zu machen, sondern alle Zeit. So sollst du andere lieben. Und genau das ist der Grund, warum die Pharisäer und Schriftgelehrten gesagt haben, lass mal lieber weg. Könne man nicht machen. Unmöglich! Und bereits hier halten wir fest, Leute, keiner von uns kann so lieben. Keiner von uns kann heute hier rausgehen, genauso wie bei den anderen Wochen, und sich auf die Schulter klopfen und sagen, wow, bin ich gut. Nein. Jesus sagt am Ende von unserem Abschnitt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Keiner von uns ist es. Und bereits hier am Anfang wird klar, wir können das Gesetz nicht erfüllen. Wir brauchen jemanden, der das für uns erfüllt. Wir kommen zu einem weiteren Punkt, nämlich nicht nur die Tatsache, dass sie es weggelassen haben, wie dich selbst, sondern sie haben noch etwas weiteres gemacht, nämlich ich soll andere lieben, wie mich selbst. Okay, solange ich definieren darf, wer die anderen sind. solange ich definieren darf, wer mein Nächster ist. Ihr kennt das berühmte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und in Lukas Kapitel 10, wir werden es später aufschlagen, jetzt braucht ihr es nicht aufschlagen. In Lukas 10 kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus und er stellt ihm diese Frage. Ja, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus zitiert das Gesetz, woraufhin er das größte Gesetz zitiert. Du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst Gott lieben, in anderer Reihenfolge. Und dann stellt der Schriftgelehrte die Frage, wer ist mein Nächster? Und dass er diese Frage stellt, zeigt uns unterschiedliche Sachen. Nämlich einmal, es herrschte Unklarheit darüber, wer der Nächste tatsächlich ist. Und zweitens, das sehen wir in einem Vers davor, wo Lukas kommentiert, um sich aber selbst zu rechtfertigen, sprach er, wer ist mein Nächster? Also, zu den eigenen Gunsten wurde dieser Text ausgelegt, so dass er gefragt hat, wer ist denn mein Nächster? Weil wenn ich mir meinen Nächsten aussuchen kann, dann habe ich mit diesem Gebot keine Probleme, Jesus. Und daraufhin erzählt Jesus die Geschichte vom Samariter. Ich möchte sie ganz kurz zusammenfassen. Ein Jude geht hinunter nach Jericho, danke, wird überfallen und wird fast tot liegen gelassen. Dann als erstes kommt ein Priester, religiöse Elite, und er geht in die andere Richtung, hilft ihm nicht. Danach kommt ein Levit, auch ein angesehener Stamm in Israel, sieht ihn, dreht um, andere Richtung. Und dann kommt ein Samariter. Wer waren die Samariter für die Juden? Erzfeinde. Okay? Ich habe es schon oft gesagt, Arsis Sproul hat mal gesagt, der einzige gute Samariter für einen Juden war ein toter Samariter. Samarien wurde gemieden. Sie sind nicht einmal durch Samarien gelaufen, auch wenn es ihnen viele, viele Stunden an Wegzeit gespart hätte. Nicht mal der Staub von Samarien war es wert, auf ihre Füße zu kommen. Und Jesus benutzt diesen Samariter ganz gezielt. Es war der Samariter, der zu dem Juden kommt, und er goss Öl und Wein auf seine Wunden. Er machte den Juden auf sein Tier. Er ging nebendran. Er brachte ihn zur nächsten Herberge. Er bezahlte für ihn. Und nicht nur das, er bezahlte auch noch 2 bis 3 Monate im Voraus für ihn. Und dann sagte er noch, wenn ich wiederkomme und ich dir noch was schuldig bin, will ich es bezahlen. Das bedeutet es, den anderen so zu lieben wie sich selbst. Denn das machen wir für uns, oder? Wir salben uns mit den feinsten Salben. Wir trinken den feinsten Wein. Wir sorgen dafür, dass wir ins beste Krankenhaus kommen, dass wir operiert werden von den besten Ärzten. Und Jesus zeigt dem Pharisäer, wann hast du andere so geliebt? Und somit kommen wir wieder zur Frage, wer ist denn der Nächste? Und Jesus zeigt dem Schriftgelehrten, jeder kann dein Nächster sein. Und er sagt ihm, wenn sich jemand für deine Nächstenliebe erst qualifizieren muss, disqualifizierst du dich für den Himmel. Denn Liebe macht keinen Unterschied. Jeder, der deine Barmherzigkeit braucht, jeder, der bedürftig ist, ist dein Nächster. Selbst dein Feind, selbst ein Samariter. Wisst ihr, was wäre hier die richtige Reaktion gewesen? Hätten uns doch so gewünscht, dass das der Moment der Wiedergeburt von diesem Schriftgelehrten war, dass er sagt, Jesus, wenn das der Maßstab ist, dann komme ich nicht in den Himmel. Nein, er war so selbstgerecht. Er ging weg. Und er antwortete Jesus, als Jesus ihn gefragt hat, wer nun hat die Barmherzigkeit ausgeführt? Und der Pharisäer nimmt nicht mal das Wort Samariter in den Mund. Er sagt einfach nur, der, der Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Und dann ging er weg. Und hier sehen wir uns selbst, Leute. Hier sehen wir das, was wir oft machen mit dem Wort Gottes. Dass selbst da, wo wir sehen und erkennen, wir sind Sünder, gehen wir weg von dem, der zu uns gesagt hat, komm her zu mir, ich nehme dir deine Last ab. Stattdessen drehen wir uns um und wollen unsere Last selber tragen. Das ist nicht richtig. Das ist dumm. Und ich wünsche mir, dass heute niemand so reagiert auf das Gebot, das wir heute betrachten, sondern dass wir zu dem kommen, der die Liebe in Person ist. Dass wir ihm sagen, Jesus, wir können nicht so lieben wie du. Und Jesus sagt, ich weiß, deswegen brauchst du mich. Komm zu mir. Also, wir sehen heute wieder die Auslegung der Pharisäer auf der einen Seite und die Auslegung von dem Gesetzesgeber, höchstpersönlich von Jesus. Schauen wir kurz ins Alte Testament. Im Alten Testament war es bereits üblich, dass auch die Feinde geliebt wurden. Weil man könnte meinen, beziehungsweise davon gehe ich aus, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten das ganz bewusst so aufgeschrieben haben, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Also deinen Feind hassen als Ergänzung, damit man es nicht falsch versteht, dass der Nächste dein Feind sein könnte. Okay? Nochmal eine ganz bewusste Ergänzung, aber bereits das widerspricht dem Alten Testament. Müsst ihr nicht aufschlagen, Levitikus 19,34. Da heißt es, in demselben Kapitel, wo es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, im selben Abschnitt, heißt es, und der Fremde soll dir sein wie ein Einheimischer und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Also zunächst einmal, fremde Leute lieben wie dich selbst. Und dann, Sprüche 25, Vers 21, da heißt es, wenn dein Feind hungert, dann gib ihm zu essen. Wenn er dürstet, dann gib ihm zu trinken. Auch hier sehen wir Liebe gegenüber Feinden. Und das ist im Alten Testament. Das sehen wir auch so wunderbar an David und an Saul, wo Saul auf der Jagd war. David gejagt hat. David hat sich in einer Höhle versteckt und Saul kam in dieselbe Höhle, ohne zu wissen, dass David auch da ist. Alle gehen schlafen. Was macht David? Die Chance, wo er Saul umbringen könnte. Was macht er? Er schneidet einen Zipfel von seinem Rock ab und zeigt ihn dem Saul am nächsten Tag von sicherer Entfernung und sagt ihm, hier, ich hätte dich töten können, ich habe es nicht gemacht. Wer bin ich, dass ich meine Hand anlege an den Gesalbten des Herrn? Warum in aller Welt haben die Schriftgelehrten und Pharisäer dann gelehrt, du sollst deinen Feind hassen? Und jetzt passt auf, an keiner Stelle im Alten Testament heißt es, dass man seine Feinde hassen soll. Wie sind sie darauf gekommen, die guten Pharisäer? Also, sie haben eine falsche Anwendung gezogen. Lass es mich erklären. Wenn Gott die Völker Kanaans gerichtet hat, in seinem gerechten Zorn, haben sie das so gelesen, wow, Gott ist zornig auf Menschen. Gott scheint Menschen zu hassen. Deswegen bringt er sie um. Okay. Das gibt auch uns das Recht, das Gleiche zu tun. Oder die Klagepsalme. Zum Beispiel Psalm 139, Vers 22. Und da heißt es, mit vollkommenem Hass hasse ich sie, meine Feinde. Und pass auf, sie haben etwas gemacht. Sie haben eine Anwendung gezogen aus diesen Texten, die aber für spezifische Anordnungen Gottes, für spezifische Situationen und für eine bestimmte Zeit gegolten haben. Und sie haben es zu einem Prinzip gemacht. Die Tatsache, dass Gott liebt, beziehungsweise die Tatsache, ich fange anders an. Wenn wir Gott lieben, dann lieben wir das, was er liebt. Und wenn wir hassen, was er hasst, jetzt bin ich verwirrt. Wir lieben das, was Gott liebt. Und wenn wir Gott lieben, dann hassen wir auch das, was er hasst. Und das sehen wir beispielsweise auch im Psalm 139, was uns kein Freiticket gibt, jeden zu hassen, der uns nicht passt. Sondern wenn wir gemäß dem Willen Gottes leben und ihn lieben, dann empfinden wir Freude über die Dinge, die ihm Freude bereiten. Und auch andersrum, Hass gegenüber den Dingen, die Gott hasst. Wie zum Beispiel Stolz. Und sie haben diese Stellen völlig falsch gedeutet. Sie haben das als Freiticket gesehen, dass sie sich aussuchen dürfen, wen sie hassen, wen sie nicht leiden können. Und das ging so weit, dass sie in ihren eigenen Gesetzen festgehalten hatten: Siehst du einen Heiden im Meer ertrinken, dann helf ihm nicht. Schau einfach zu. Schau einfach zu, wie er ertrinkt. Und deswegen haben unter anderem auch die Römer den Juden, dem jüdischen Volk, vorgeworfen, dass sie die menschliche Rasse hassen. Also, die Auslegung der Pharisäer und Schriftgelehrten lautete wie folgt: Liebt diejenigen, die sich für eure Liebe qualifizieren, die euch passen, die ihr gern habt, die euch Gutes tun, die liebt. Und hasst die, die euch nicht gefallen. Und jetzt kommen wir zu der Auslegung von Jesus. Und Jesus sagt: Ich aber sage euch. Wir lesen nochmal Vers 44 bis 45. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und wir wollen jetzt diesen Abschnitt in drei Teile einteilen, was wirklich dieses Gesetz bedeutet. Nämlich: erstens, liebe deine Feinde. Zweitens, bete für deine Verfolger. Drittens, manifestiere deine Sohnschaft. Erstens, liebe deine Feinde. Jesus sagt im Anschluss daran: Niemand hat ein Problem damit, seine Freunde zu lieben. Die Zöllner tun das Gleiche. Niemand hat ein Problem damit, die zu begrüßen, von denen man selbst begrüßt wird. Es ist die Definition von einem Freund, dass er leicht zu lieben ist, dass wir gerne bei ihm sind. Aber Jesus zeigt uns, welch eine Liebe von uns verlangt wird, bereits im Alten Testament, nämlich Liebe gegenüber deinen Feinden. Das ist der Maßstab Gottes. So wie du dich liebst, wie du dir alles kaufst, was du willst, oder fast alles, wie du dir gönnst, wie du Urlaub machst, so sollst du andere lieben. Aber nicht nur deinen Ehepartner, deinen besten Freund, deine beste Freundin, deinen Vater, deine Mutter, sondern auch deinen Feind, der dir wirklich Böses will. Und das nicht nur einmal, das nicht nur zweimal, das nicht nur dreimal, sondern alle Zeit. Die Juden klopfen sich immer wieder auf die Schulter, weil sie dachten, sie könnten das Gesetz erfüllen. Und Jesus zeigt uns hier im gesamten Kapitel 5, ab Vers 20, keines dieser Dinge haltet ihr. Und er kommt zum Höhepunkt: Und ihr seid zu Gesetzesbrechern geworden von dem höchsten und größten Gebot. Ich wiederhole nochmal diesen Satz: Wenn sich jemand für eure Liebe qualifizieren muss, brecht ihr das Gebot der Liebe. Dann disqualifiziert ihr euch für den Himmel. Die Liebe, die Gott fordert, unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind. Sie liebt alle Zeit. Wie äußert sich das? Wir kommen zum zweiten Punkt: Bete für deine Verfolger. Und das sagt Jesus hier als nächstes: Und betet für die, die euch verfolgen. Für wen betest du automatisch? Für die Personen, die du liebst. Wahrscheinlich beten die meisten für sich selbst. Hoffentlich nicht nur. Für sich selbst zu beten ist überhaupt nichts Verwerfliches. Das ist sehr gut und sehr wichtig, aber da dürfen wir nicht aufhören. Wir neigen dazu, für die Personen zu beten, die uns sehr nahe stehen, die wir gern haben. Aber beten wir wirklich in einem anhaltenden Zustand für diejenigen, die uns Böses wollen? Und ich fand es gut, was André vorhin gesagt hat. Es ist immer eine gute Anwendung, Leute, merkt euch das. Wenn jemand zu euch kommt und sich aufregt über Personen: Oh, der hat schon wieder das und das gesagt. Oh, hast du schon gehört, was der gemacht hat? Das und das. Es ist immer eine gute Reaktion, wenn ihr darauf sagt: Ey, hast du schon für diese Person gebetet? Und dann werdet ihr, glaube ich, in der Reaktion der Person eine gute Antwort finden. Und das ist eine Anwendung für uns, dass wir, klar, für unsere Feinde, ja, aber auch in den alltäglichen Dingen, wo wir Probleme haben, zwischenmenschlich, dass wir hier füreinander beten. Diese Stelle kommt uns, denke ich, bekannt vor. Schlag mal eine Seite zurück. Bei mir in der Bibel ist es eine Seite, Kapitel 5, Vers 11 und 12. Die letzte Seligpreisung wird diesem Thema gewidmet. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Leute, ist das nicht so herrlich, was wir hier lesen? Wir sind frei zu lieben in Christus Jesus. Wir sind frei zu lieben, selbst unsere Feinde. In einem Zustand der Glückseligkeit, der nicht abhängig ist von unseren Umständen. Und es ist, denke ich, auch ein großer Trost für uns zu wissen, dass wir dabei in guter Gesellschaft sind. Schauen wir kurz in die Geschichte. Wer wurde denn alles verfolgt? Was stehen da für große Männer und für große Frauen vor uns in der Geschichte, auf dessen Schultern wir heute stehen? Ein Martin Luther, ein Johann Huss, die Apostel und letztendlich nicht Jesus Christus selbst. Wenn wir verfolgt werden, Leute, sind wir in sehr guter Gesellschaft. Und John MacArthur hat was Interessantes gesagt. Wenn du Verfolgung als Schaden siehst, dann wirst du die Botschaft verändern, die Verfolgung auslöst. Wenn du aber Verfolgung als ewigen Segen siehst, als ewigen Lohn, dann wirst du gar nichts verändern an der Botschaft. Da wirst du viel mehr feinstens darauf achten, dass in dieser Botschaft nichts geändert wird. Denn es trägt zu deinem ewigen Segen und ewigen Lohn bei. Auch Paulus schreibt das in 1. Timotheus 2,1. Da heißt es, ich ermahne euch aber nun, Brüder, Fürbitte, Flehen und Gebete zu tun für alle Menschen. Und worin sehen wir das am allerherrlichsten verdeutlicht? In dem Leben von Jesus, wie er am Kreuz hängt und wie er für die betet, die ihn ans Kreuz nageln. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr, und Jesus hat das nicht mit einem Herzen der Bitterkeit getan, als er am Kreuz hing. Er hat nicht da gehangen und hat sich gedacht, oh, ich muss die Schrift erfüllen. Ich will nicht. Okay, trotzdem, vergib ihnen. Sondern sein Herz hat sich sehnlichst danach gesehnt, dass diese Menschen Vergebung erlangen. Und hier müssen wir aufpassen, nicht, dass Jesus etwas braucht. Er ist unabhängig, er braucht nichts und niemanden. Trotzdem ist es sein Wesen, Liebe zu sein. Und ich bin der Überzeugung, der Vater hat dieses Gebet erhört. Denkt an den Schächer am Kreuz neben ihm. Jesus hat zu ihm gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Denkt an den Soldaten, der auf die Kreuzigung geschaut hat und dann gesagt hat, als Jesus gestorben ist, wahrlich, dieser war der Sohn Gottes. Und das Wunderschöne ist, je mehr wir mit Jesus gehen, je mehr wir an seinem Herzen sind, desto mehr nimmt er Gestalt an in uns. Ihr kennt die Geschichte von Stephanus in Apostelgeschichte 7. Da wurde er gesteinigt. Und was hat er gesagt? Genau das Gleiche. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. War das jetzt der Stephanus, der so toll war? Nein, sondern Christus in ihm. Das Leben Gottes in einer menschlichen Seele. Und diese zwei Punkte äußern sich darin, dass wir unsere Sohnschaft, die uns geschenkt wurde, ausleben. Wir kommen zum dritten Punkt. Manifestiere deine Sohnschaft. Lebe gemäß der Sohnschaft, die du empfangen hast. Wisst ihr, nirgendwo sind wir unserem Vater ähnlicher, wenn wir lieben und wenn wir vergeben. Schlagt mit mir bitte die folgende Stelle auf. Epheser Kapitel 4. Verse 31 bis 32. Epheser 4, 31 bis 32. Und hier heißt es: Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Und ich lese noch Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Warum sollen wir einander vergeben? Warum sollen wir einander lieben? Weil Gott das mit uns getan hat. Weil Gott das seinen Feinden gegenüber getan hat. Und wie in Matthäus 5 heißt es in Vers 45 die Begründung: Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist das, was Calvin die allgemeine Gnade nannte, die Gott aus freiem, liebenden Herzen allen Menschen zuteil werden lässt. Er schüttet seine Liebe aus gegenüber seinen Feinden, den Menschen, die ihn hassen. Wisst ihr, und auch das tut Gott nicht widerwillig. Er denkt sich nicht tief in sich selbst, diese frechen Rotzbänger. Was ich mir manchmal denke in meinem Beruf. Da denke ich mir, wer ist dieser kleine Kerl, dass der so mit mir umgeht? Und ich bestrafe ihn. Nicht körperlich, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Guck mal, und wie viel höher ist unser Herr Jesus gegenüber seiner Schöpfung? Und wir spucken ihm ins Gesicht. Wir rebellieren. Und er gibt und gibt und gibt. Wisst ihr, ein interessanter Gedanke. Es heißt ja hier, wir sollen unsere Feinde lieben, weil Gott es auch tut. Gott hat außerhalb von sich selbst ausschließlich Feinde. Er hat keine Freunde in seiner Schöpfung. Alle haben gesündigt und rebelliert. Und alle sind Teilhaber seiner allgemeinen Gnade. Und deswegen heißt es in Johannes 1,16, wir alle haben genommen Gnade um Gnade aus seiner Fülle. Wisst ihr, und so liebt unser Herr Jesus. Er ruft alle zu sich. Alle, Achtung, mit einer Qualifikation, die mühselig und beladen sind. Er ruft nicht die Starken, die Selbstgerechten. Er ruft die, die eine Sache haben: Mühsal, Last, Sorgen. Und er ruft sie zu sich, weil es sein Herz ist, ihre Lasten zu tragen. Leute, und das vergessen wir so schnell. Und ich sag euch warum: Weil wir so etwas nicht kennen. Wir projizieren automatisch unser menschliches Verhalten auf Gott. Und das passiert immer, immer wieder in unserem ganzen Leben, unser ganzes Leben lang. Melanie macht 1000 Mal, ist jetzt nur ein Beispiel, 1000 Mal den gleichen Fehler. Beim 1000. Fehler sage ich, das war's. So nicht mehr. Das kann so nicht weitergehen. So, machen wir Millionen Mal denselben Fehler bei unserem himmlischen Vater? Wisst ihr, seine Reaktion ändert sich kein Stück. Er steht da und sagt, komm her zu mir. Ich nehme dir deine Last. Immer und immer wieder. Und ich liebe es, deine Last dir zu nehmen. Deine Mühsal zu nehmen. Warum? Weil ich sie tragen kann. Und für mich ist es keine Last. Und es ist sein Herz, seine Sehnsucht. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, es hat mich danach gesehnt, dieses Mal mit euch zu feiern, mit Sündern. Unglaublich. Und so will ich dir auch zurufen, zu diesem Heiland, der die vollkommene Liebe ist. Komm zu ihm und lass deine ganzen Lasten von ihm getragen sein. Geh nicht weg wie der Pharisäer. Wer liebt seinen Nächsten? Wer liebt seinen Nächsten gemäß dem Wort Gottes? Es ist niemand. Und umso Lauter klingen die Worte von Jesus am Anfang der Bergpredigt. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Wie hat Jesus geliebt? Vollkommen. Alle Zeit. Seine Freunde, die ihn alle verlassen haben. Petrus, der ihn dreimal verraten hat und sich danach gedacht hat, das war's. Und Jesus kommt danach zu ihm. Er sagt nicht, Petrus, komm her, du musst jetzt zu mir kommen, ich habe genug für dich gemacht. Nein, Jesus kommt zu ihm. Was macht er mit seinen Jüngern, nachdem sie ihn alle verlassen haben? Jesus kommt zu ihnen, mitten unter sie. Das, ihr Lieben, das ist das Herz von Jesus Christus, das so vollkommen liebt. Und diese Liebe gilt dir, wenn du in Christus bist. Und sonst gilt dir nichts. Kein Zorn, kein Gericht. Ausschließlich das Lächeln Gottes. Er hat die Zöllner geliebt. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Szene von Chosen, wo Matthäus berufen wird. Ich habe mir die Szene so oft angeschaut und ich musste so oft heulen. Matthäus wusste, er war der größte Sünder, weil er ein Zöllner war. Und Jesus kommt, während er gerade an seinem Arbeitsplatz ist, wo er sein eigenes Volk betrügt und sündigt. Genau dahin kommt Jesus zu ihm und sagt, folge mir nach, ich will dich bei mir haben. Jesus hat die Kranken geliebt. Da, wo die Lahmen verachtet wurden und auch von der Gesellschaft abgestoßen wurden oder die Lepra hatten, die verächtetsten überhaupt, Jesus hat sich ihrer angenommen. Jesus hat sie berührt. Er hat die Römer geliebt. Er hat seine Feinde geliebt. Und wie heißt es in Römer, als wir noch seine Feinde waren, hat er sich für uns hingegeben. Oh Leute, was haben wir für einen großen Herrn? Und wisst ihr, er wird nicht müde, das zu tun. An keiner Stelle denkt er sich gegenüber seinen Kindern, jetzt reicht's. Jetzt habe ich genug geliebt. Ich kann nicht mehr. Er wird nicht müde. An keiner Stelle. Und das bedeutet es, vollkommen zu lieben. Und damit endet Jesus diesen Abschnitt. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wer ist dazu tüchtig? Niemand. Außer ich, spricht Jesus. Und deswegen brauchen wir ihn. Kommt zu ihm. Und damit meine ich nicht nur die, die keinen rettenden Glauben in sich haben, sondern alle, die auch in Christus Jesus sind. Sei nicht wie Martha, die sich um andere Dinge kümmert, sondern hör die Worte von Jesus. Eins ist notwendig, bei mir zu sein, an meinen Füßen zu sitzen. Lass uns beten. Oh, lieber Heiland, wir staunen über deine Liebe. Jesus, und wo wir die Gesetze, die du uns aus Liebe gegeben hast, so verdrehen, damit wir sie halten können und dadurch unsere Lieblosigkeit anderen und dir gegenüber zeigen, da kommst du und predigst uns das Evangelium und hältst uns deinen heiligen Maßstab vor. Und du sagst uns, ihr könnt es nicht halten, aber ich bin die Erfüllung des Gesetzes. Herr, was ist es für eine Freude, dich zu kennen. Wie unwiderstehlich herrlich bist du. Und bitte bewahre uns in irgendeiner Weise von dir so zu denken, als wärst du ein Mensch, der irgendwann müde wird, der irgendwann nicht mehr vergibt, der irgendwann auf Distanz geht, der irgendwann nicht mehr tragen kann, der irgendwann mühselig und beladen wird. Lass uns dich sehen, Herr Jesus, als den, der du wirklich bist. Der ewige Ich Bin, der weder schläft noch schlummert. Der alle Zeit bei seinen Kindern ist, die er von jedweder Sünde befreit hat, so dass wir mit Zuversicht sagen können, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und was bleibt? Es gibt nur noch Segen, nur noch Liebe. Diese vollkommene Liebe, von der wir eben gehört haben, die wir nicht erreichen, die schenkst du uns. Herr, darüber staunen wir. Wir wollen dich anflehen, Herr, dass du Gestalt in uns annimmst, so dass andere diese Liebe sehen, diese Liebe in dir durch uns. Und das kannst nur du bewirken, Herr. Wir sind so abhängig von dir. Und bitte tu du das Werk und schenke, dass jeder hier in Abhängigkeit von dir lebt. Jesus, dass wir immer wieder kommen, egal wie oft wir versagt haben, weil wir wissen, dein Herz sehnt sich nach uns und du liebst es, uns die Lasten zu nehmen. Danke, Jesus, für deine wunderbare Liebe. In Jesu Namen. Amen.